Kultur. Am Abend vorgelesen.
Gerd Westphal liest nun wieder aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane, heute den 12. von 22 Abschnitten. Graf Volk, der deutsche Kammerherr der dänischen Prinzessin Maria Eleonore, ist, wie wir gehört haben, nun ganz ins Kopenhagener Hofleben eingetaucht. Er logiert bei der Witwe Hansen und deren schöner Tochter Brigitte, macht fast täglich der Prinzessin seine Aufwartung und trifft dabei unfehlbar auf die Freiherren Penz und Erichsen oder die Hofdamen der Prinzessin, die Gräfin Schimmelmann und das Fräulein von Rosenberg. Von dieser, einer reizvollen Schönheit mit Vergangenheit, wie Penz sogleich mitteilt, fühlt Holk sich angezogen. Aber Ebba von Rosenberg erkennt auch sogleich sein gutes, schwaches Herz. Das kennt freilich auch die auf Schloss Holkenäs mit den Kindern zurückgebliebene Gräfin Holk, in deren Briefen stets ein bitterer Ton spürbar ist. Hören Sie wieder Gerd Westphal.
An dem dienstfreien Tag, der diesem Gespräche folgte, hatte Holk vor, allerlei Briefschulden abzutragen. Vor ihm lag die ganze Korrespondenz der letzten 14 Tage, darunter auch Briefe der Gräfin. Er überflog sie, was nicht viel Zeit in Anspruch nahm, da ihrer nur wenige waren. Und dann als letztes ein neues Telegramm, darin sie sich entschuldigte, seit 4 Tagen nicht geschrieben zu haben. Das war alles. Und so wenig es dem Umfange nach war, so wenig war es inhaltlich. Es verdross ihn, weil er der Frage, wer eigentlich die Schuld trage, klüglich aus dem Wege ging. Er sagte sich nur, und dazu war er freilich berechtigt, dass es früher sehr anders gewesen sei. Früher, ja noch bei seiner letzten Anwesenheit in Kopenhagen, waren die zwischen ihnen gewechselten Briefe wahre Liebesbriefe gewesen, in denen aller Meinungsverschiedenheiten unerachtet die große Neigung, die sie bei jungen Jahren füreinander gehegt hatten, immer wieder zum Ausdruck gekommen war. Aber diesmal fehlte jede Zärtlichkeit. Alles war frostig. Und wenn ein Scherz versucht wurde, so war ihm etwas Herbes oder Spöttisches beigemischt, das ihm alles Erquickliche nahm. Ja, so war es leider. Und doch musste geschrieben werden, aber was? Er sann noch hin und her, als die Hansen eintrat und ihm Briefe behändigte, die der Postbote eben gebracht hatte. 2 davon waren Kopenhagener Stadtbriefe, der 3. von Christinens Handschrift hatte nicht das gewöhnliche Format und statt des Poststempels Glücksburg den Poststempel Hamburg. Holk war einen Augenblick überrascht, erriet aber den Zusammenhang der Dinge noch, ehe er geöffnet hatte. Natürlich, Christine macht ihre Pensionsreise. So war es denn auch wirklich, und was sie schrieb, war das Folgende. Hamburg, Streitz Hotel, den 14. Oktober 59. Lieber Holk, mein Telegramm, in dem ich mich wegen meines mehrtägigen Schweigens entschuldigte, wirst du erhalten haben. Nun siehst du schon aus dem Poststempel, was die Veranlassung zu diesem Schweigen war. Ich war in Reisevorbereitungen, die trotz der Hilfe meiner guten Dobschütz und trotzdem ich alles auf das bloß Nötigste beschränkte, meine ganze Kraft in Anspruch nahmen. Wir fuhren bis Schleswig zu Wagen, von da per Bahn, und seit heute Mittag sind wir in Streitz Hotel, an das uns so viele freundliche Erinnerungen knüpfen, wenn dir an solchen Erinnerungen noch liegt. Ich habe Zimmer im 2. Stock genommen, blick auf das Bassin, seinen Pavillon und seine Brücken und habe mich, als die Dämmerung kam, in das Fenster gelegt und das schöne Bild wie früher auf mich wirken lassen. Nur Asta war bei mir, Axel, in die Stadt gegangen. Er wollte mit Strelke, der uns bis hierher begleitet hat, erst nach der Uhlenhorst und dann zu Rainvilles und von da nach Ottensen, um Meta Klopstocks Grab anzusehen. Ich habe gern zugestimmt, weil ich weiß, dass solche Momente bleiben und das Leben vertiefen. Und das wäre wohl nun der Zeitpunkt, dich wissen zu lassen, welche Beschlüsse nach nochmaliger eingehender Beratung hinsichtlich der Kinder von mir gefasst wurden. Auch Alfred stimmte bei, wenn er auch die Bedeutung der Frage bestreitet. Asta natürlich nach Gnaden frei. Dass es füglich nicht anders kommen konnte, damit wirst du dich auch vertraut gemacht haben. Ich habe glückliche Jahre dort verbracht. Ich sage nicht die glücklichsten. Du weißt, welche Jahre mir die glücklichsten waren. Und ich wünsche meinem Kinde das gleich beneidenswerte Los, die gleich harmonische Jugend. Was Axel angeht, so habe ich mich auf Schwarzkoppens Rat für das Bunzlauer Pädagogium entschieden. Es hat den besten Ruf und bleibt in der Strenge der Grundsätze hinter den thüringischen Lehranstalten nicht zurück, lässt aber diese Strenge da fallen, wo nicht Prinzipien in Frage kommen. Strelke, der erst nach Malchin wollte, wird nun bei seinem Bruder in Mölln vikarieren. In den großen Ferien hat er mir versprechen müssen, unser Gast zu sein und sich um Axel zu kümmern. Er ist ein guter Mensch und wäre vorzüglich, wenn er eher seine Studien in Berlin abschloss, die vorhergehenden Jahre statt in Jena lieber in Halle verbracht hätte. Das Jenasche mit seinen Einflüssen ist nie ganz wieder zu tilgen. Ich wüsste nicht, was ich hinsichtlich der Kinder diesen Zeilen noch hinzuzusetzen hätte. Vielleicht das eine, dass mich eine gewisse Freudigkeit an ihnen schmerzlich überraschte, als es feststand, dass sie das elterliche Haus verlassen sollten. Der aller Jugend angeborene Hang nach dem Neuen, nach einem Wechsel der Dinge, scheint mir dabei nicht mitzusprechen oder wenigstens nicht allein. Aber wenn es das nicht ist, was dann? Haben wir es doch vielleicht an etwas in unserer Liebe fehlen lassen? Oder sehnten sich die Kinder danach, aus dem Widerstreit der Meinungen, davon sie nur zu oft Zeuge waren, herauszukommen? Ach, lieber Holk, ich hätte diesen Widerstreit gern vermieden, aber es wollte mir nicht gelingen. Und so wählte ich das, was ich für das kleinere Übel hielt. Ich mag dadurch manches verscherzt haben, aber ich habe getan, was mir mein Gewissen vorschrieb und lebe der Überzeugung, dass du bereit bist, mir dies Zugeständnis zu machen. Meine Reise wird mich nicht länger als 5 oder 6 Tage von Haus fernhalten und etwa am 20. hoffe ich, in Holkenäs zurück zu sein, wo unterdessen meine gute Dobschütz das Regiment führt. Spricht der Prinzessin, die sich meiner so gnädig erinnert, meine Devotion aus und empfiehl mich Penz und dem Fräulein von Rosenberg, wenn schon ich dir bekenne, dass sie meine Sympathien nicht hat. Ich liebe nicht diese freigeistigen Allüren. Ich sehne das neue Jahr herbei, wo ich dich vielleicht schon am Silvesterabend wiederzusehen hoffe. Lass die diesmaligen Kopenhagener Tage deine letzten in der Hauptstadt sein. Wenigstens in der Stellung, die du jetzt darin einnimmst. Wozu diese Dienstlichkeiten, wenn man frei sein kann? In aller Liebe, deine Christine. Holk fühlte sich, als er gelesen, einer gewissen Rührseligkeit hingegeben. Es war so viel Liebes in dem Briefe, dass er alte Zeiten und altes Glück wieder heraufsteigen fühlte. Sie war doch die Beste. Was bedeutete daneben die schöne Brigitte? Ja, was bedeutete daneben selbst Ebba? Ebba war eine Rakete, die man, solange sie stieg, mit einem staunenden Ah begleitete. Dann aber war es wieder vorbei. Schließlich doch alles nur Feuerwerk, alles künstlich. Christine dagegen war wie das einfache Licht des Tages. Und diesem Gefühle hingegeben, überflog er den Brief noch einmal. Aber da schwand es wieder. Alle freundlichen Eindrücke waren wieder hin. Und was er heraushörte, war nur noch, oder doch sehr vorwiegend, der Ton der Rechthaberei. Und so kamen ihm denn auch die 100-mal gemachten Betrachtungen wieder. Oh, diese tugendhaften Frauen, immer erhaben und immer im Dienste der Wahrhaftigkeit. Es mag ihnen auch so ums Herz sein, aber ohne betrügen zu wollen, betrügen sie sich selbst. Und nur eines ist gewiss. Das Schreckliche ihrer Vorzüglichkeit. 4 Wochen waren seitdem vergangen und Mitte November war heran. Holk hatte sich kopenhagensch eingelebt, nahm teil an dem kleinen und großen Klatsch der Stadt und dachte mitunter nicht ohne Bangen daran, dass in abermals 6 Wochen das eintönige Leben auf Holkenäs wieder in Aussicht stehe. Die Briefe, die von dort her eintrafen, waren nicht geeignet, ihn anderen Sinnes zu machen. Christine, seit sie von der Pensionsreise zurück war, schrieb zwar regelmäßiger und unterließ sogar alle verdrießlichen Betrachtungen, aber eine gewisse Nüchternheit blieb und vor allem der doktrinäre Ton, der ihr nun einmal eigen war. Und gerade dieser Ton mit seiner Beigabe von Unfehlbarkeit war es, wogegen Holk sich innerlich immer wieder auflehnte. Christine war in allem so sicher, Was stand denn aber fest? Nichts. Gar nichts. Und jedes Gespräch mit der Prinzessin oder gar mit Ebba war nur zu sehr dazu angetan, ihn in dieser Anschauung zu bestärken. Alles war Abkommen auf Zeit. Alles jeweiliger Majoritätsbeschluss, Moral, Dogma, Geschmack, alles schwankte. Und nur für Christine waren alle Fragen gelöst. Nur Christine wusste ganz genau, dass die Prädestinationslehre falsch und zu verwerfen und die calvinistische Abendmahlsform ein Affront sei. Sie wusste mit gleicher Bestimmtheit, welche Bücher gelesen und nicht gelesen, welche Menschen und Grundsätze gesucht und nicht gesucht werden müssten. Und vor allem wusste sie, wie man Erziehungsfragen zu behandeln habe. Wie klug die Frau war. Und wenn sie dann wirklich einmal zugab, eine Sache nicht zu wissen, so begleitete sie dies Zugeständnis mit einer Miene, die nur zu deutlich ausdrückte, solche Dinge braucht man auch nicht zu wissen. In dieser Richtung gingen Holks Betrachtungen, wenn er des Morgens von seinem Fenster aus auf die stille Dronningens Twergarde herniedersah, die, so still sie war, doch immer noch einen lebhaften Verkehr hatte, verglichen mit der einsamen Fahrstraße, die von Schloss Holkenäs nach Dorf Holkeby hinunterführte. Und wenn er so sann und dachte, dann klopfte es und die Witwe Hansen oder auch wohl die schöne Brigitte trat ein, um den Frühstückstisch abzuräumen. Und war es die gesprächige Witwe, so war er ganz Ohr bei allem, was sie sagte, und war es die schweigsame Brigitte, so war er ganz Auge und ihrem Bilde hingegeben. Es lag etwas in diesem Verkehr, das trotzdem beide Frauen und besonders Brigitte keineswegs interessant waren, unseren Holk doch immer wieder anregte, wenngleich er in der Hansenfrage längst klar sah und von Geheimnisvollem keine Rede mehr sein konnte. Der Kaiser von Siam war immer unsicherer, der Sicherheitsbeamte dagegen immer sicherer geworden. Alles war genau so, wie Spenz erzählt. Indessen die Dehors blieben gewahrt und ebenso die kleinen Aufmerksamkeiten, die beide dem Holkschen Geschmack geschickt anzupassen wussten. Und so kam es denn, dass dieser den allmorgendlichen Begegnungen mit Mutter und Tochter mit einer Art Behagen entgegensah. Besonders seit er fühlte, dass diese Begegnungen aufgehört hatten, irgendwie gefährlich für ihn zu sein. Ob er sich bewusst war, worin dies Aufhören aller Gefahr eigentlich wurzelte? Vielleicht sah er persönlich nicht klar darin. Aber andere sahen nur zu deutlich, dass es Ebba war. In der Politik ging inzwischen alles ruhig seinen Gang. Erst für Anfang Dezember war ein neuer Ansturm geplant, hinsichtlich dessen die Meinung der Prinzessin dahin lautete, dass für diesmal, und zwar aus Klugheit, dem Ansturme nachzugeben sei. Im selben Augenblicke, wo Hall gehe, werde das Land auch schon einsehen, was es an ihm gehabt habe. Dieser Ansicht schloss sich der prinzliche Hof natürlich an. Und Holk war eben im Begriff, in eben diesem Sinne an Christine zu schreiben und ihr die staatsmännische Bedeutung Halls auseinanderzusetzen, als Penz eintrat. Nun, Penz, was gibt mir so früh schon die Ehre? Große Neuigkeit. Louis Napoleon tot? Wichtiger. Nun, dann muss das Tivoli abgebrannt oder die Nielsen katharalisch affiziert sein. Es hält sich zwischen beiden. Wir gehen morgen nach Frederiksborg. Wir, wer sind wir? Nun, die Prinzessin und alles, was ihr zugehört. Und morgen schon, ja, die Prinzessin ist nicht für Halbheiten. Und wenn sie etwas vorhat, so müssen Plan und Ausführung womöglich zusammenfallen. Ich bekenne, dass ich lieber hier geblieben wäre. Sie kennen Frederiksborg noch nicht, weil Sie sich als dänischer Kammerherr der Aufgabe, dänische Schlösser nicht kennenzulernen, mit einer merkwürdigen Nachhaltigkeit unterzogen haben. Und weil Sie Frederiksborg noch nicht kennen, so können Sie es 3 Tage lang dort aushalten. Oder im Studium von allerlei Krimskrams, von Perückenbildern und Runensteinen, auch wohl 3 Wochen lang, denn es gibt manches derartige da zu sehen. Einen Elfenbeinkamm von Tiradanabot, einen Haarbüschel à la Chinoise von Gorm dem Alten und einen eigentümlich geformten Backzahn, in Betreffs dessen die Gelehrten sich streiten, ob er von König Harald Blauzahn oder von einem Eber der Alluvialperiode herstammt. Ich persönlich bin für das Erstere, denn was heißt Eber? Eber ist eigentlich gar nichts. Schon deshalb nicht, weil die historische Notiz im Katalog immer die Hauptsache bleibt. bleibt und über einen Eber meistens nur sehr wenig, über einen halb sagenhaften Seekönig aber sehr viel zu sagen ist. Ich bin Ihres Interesses für derlei Dinge ziemlich sicher und als Genealoge werden Sie die Harald-Blauzahnschen Verwandtschaftsgrade zu Ragnar Lodbrok oder vielleicht sogar zu Rolf Krake feststellen können. Also für Sie, Holk, ist am Ende gesorgt. Aber was mich angeht, ich bin nun mal mehr für Lucille Gran und für Vincent. Und wenn's nicht anders sein kann, selbst für eine ganz alltägliche Harlekin-Pantomime. Glaub's, lachte Holk. Ja, Sie lachen, Holk. Aber wir sprechen uns wieder. Ich redete da vorhin was von 3 Wochen. Naja, 3 Wochen mögen gehen. Aber 6 und richtig gerechnet beinahe 7. Denn die Prinzessin schenkt einem keine Stunde und hat kein Fiduzie zum neuen Jahr, wenn sie das Alte nicht in Frederiksborg zu Grabe geläutet hat. 7 Wochen, sage ich. Das ist mutmaßlich auch für Sie zu viel. Trotzdem Pastor Schleppegrell ein Charakter, sein Schwager Dr. Bier eine komische Figur ist. Missverstehen Sie mich übrigens nicht. Ich weiß recht gut, was ein Charakter und noch mehr, was eine komische Figur unter Umständen wert ist. Aber für 7 Wochen ist das alles zu wenig. Und wenn's nicht schneit, so regnet es. Und wenn Regen und Schnee versagen, so stürmt es. Ich habe schon viele Windfahnen quietschen und viele Dachrinnen und Blitzableiter klappern hören. Aber solch Geklapper wie in Frederiksborg gibt es nirgends mehr in der Welt. Und hat man Glück, so spukt's auch noch. Und ist es keine tote Prinzessin, so ist es eine lebendige Kammerfrau. Oder eine Hofdame mit wasserblauen Stechaugen. Ach, Penz, dass Sie nichts sprechen können, ohne dem armen Fräulein einen Tort anzutun. Denn diese Hofdame mit den Stechaugen, das soll doch natürlich die Rosenberg sein. Wären Sie nicht 65 und wüsste ich nicht, dass Sie zu anderen Göttern schwören, ich glaubte wahrhaftig, Sie wären in Ebba verliebt. Ach, das überlasse ich anderen. Erichsen? Versteht sich, Erichsen. Und er lachte herzlich. Tags darauf, gerade um die Mittagsstunde, hielten 2 Wagen vor dem Palais der Prinzessin, deren Dienerschaft mitsamt dem Gepäck schon eine Stunde vorher, und zwar unter Benutzung der nach Helsingöhr führenden Eisenbahn, aufgebrochen war. Man verteilte sich in den 2 Wagen, wie damals auf der Rückfahrt von der Eremitage her. Im 1. Wagen saß die Prinzessin mit der Schimmelmann und Ebba, im 2. die 3 Herren. Es war ein sonnenloser Tag, und graue, mächtige Wolkenmassen zogen am Himmel hin. Aber der Ton, den diese Wolkenmassen der Landschaft gaben, ließen den Reiz derselben nur umso größer erscheinen. Und als man den Fuhresee, der etwa halber Weg war, an seinen Ufern hin passierte, hob sich Ebba von ihrem Sitz und konnte sich nicht satt sehen an der stahlfarbenen, leis gekräuselten Fläche, die die drüber hinfliegenden Möwen mit ihren Flügeln fast berührten. Das Ufer stand in dichtem und weit in den See hineinwachsendem Schilf, und nur dann und wann kamen Weiden, deren blätterlose Zweige bis tief herabhingen. An der anderen Seite des Sees aber zog sich ein dunkler Waldstrich, drüber ein Kirchturm aufragte. Dazu tiefe Stille, nur unterbrochen, wenn aus dem Walde ein vereinzelter Schuss fiel oder das Gerassel des auf 1000 Schritt Entfernung vorüberfahrenden Eisenbahnzuges hörbar wurde. Ebba machte diese Fahrt zum 1. Mal. »Ich kenne den Süden nicht«, sagte sie, »aber er kann nicht schöner sein als das hier. Alles wirkt so geheimnisvoll, als berge jeder Fußbreit Erde eine Geschichte oder ein Geheimnis. Alles ist wie Opferstätte, gewesene oder vielleicht auch noch gegenwärtige. Und die Wolken, die so grotesk drüber hinziehen, es ist, als wüssten sie von dem allen.« Die Prinzessin lachte. »Dass ich ein so romantisches Fräulein um mich habe, wer hätte das gedacht? Meine gute Rosenberg mit ossianischen Anwandlungen oder um ein Wortspiel zu wagen, meine Ebba auf Edda wegen.« Ebba lächelte, weil sie sich in ihrer romantischen Rolle selber ein wenig fremd vorkommen mochte. Die Prinzessin aber fuhr fort, und das alles schon angesichts dieses Fuhresees, der doch eigentlich nur ein See ist wie 100 andere. Was steht uns da noch bevor, wenn wir erst in Frederiksborg an unserem Reiseziel sein werden? Den Esromsee zur Rechten und den Arresee zur Linken, den großen Arresee, der schon Verbindung hat mit dem Kattegat und dem Meer. Und er friert auch nie zu. die Schmalungen und die Buchten abgerechnet. Aber was spreche ich von den Seen? Die Hauptsache bleibt doch immer das Schloss selbst, mein liebes altes Frederiksborg, mit seinen Giebeln und Türmen und seinen 100 Wunderlichkeiten an jedem Tragstein und Kapitell. Und wo sich andere Schlösser mit einem einfachen Abzugsrohr begnügen, da springt in Frederiksborg die Dachrinne 10 Fuß weit vor und an ihrem Ausgange sitzt ein Basilisk mit 3 Eisenstäben im weit geöffneten Rachen. Und an den Stäben vorbei schießt das Wasser auf den Schlosshof. Und wenn dann das Wetter wechselt und der Vollmond blank und grell darüber steht und alles so unheimlich still ist und das ganze höllische Getier aus allen Ecken und Vorsprüngen einen anstarrt, als ob es bloß auf seine Zeit warte, da kann einem schon ein Gruseln kommen. Aber dieser Grusel ist es gerade, der mir das Schloss so lieb macht. Ich dachte, Frederiksborg wäre eins von den guten Schlössern. Ein Schloss ohne Spuk und Gespenster, weil ohne Blut und Mord und vielleicht überhaupt ohne große Schuld und Sünde. Nein, da hoffst du mehr, als dir mein schönes Frederiksborg erfüllen kann. Ohne Blut und Mord, das möchte es sein. Aber ohne Schuld und Sünde, meine liebe Ebba, was lebt 200 Jahre ohne Schuld und Sünde? Mir schwebte gerade nichts vor, nichts, wo man schaudert und klagt, aber an Schuld und Sünde wird's nicht gefehlt haben. Ich möchte doch beinahe widersprechen dürfen, gnädigste Prinzess, sagte hier die Schimmelmann. Ebba, denke ich, hat recht, wenn sie von einem guten Schlosse spricht. Unser liebes Frederiksborg ist doch eigentlich nur ein Museum. Und ein Museum, denke ich, ist immer das Allerunschuldigste, was es gibt, lachte die Prinzessin. Ja, das sagt man und ist auch wohl die Regel, aber es gibt auch Ausnahmen. Altar, Sakristei, Grab und natürlich auch Museum. Alles kann entheiligt werden. Alles hat seine Sakrilegien erlebt. Und dann bleibt auch immer noch die Frage, was ein Museum alles beherbergt und aufweist. Da gibt es oft wunderliche Dinge, von denen ich nicht sagen möchte, sie seien unschuldig. Oder zumindest sind sie trüb und traurig genug. Als ich noch eine junge Prinzessin war, war ich einmal in London und habe da das Beil gesehen, womit Anna Bullen hingerichtet wurde. Das war auch in einem Museum, freilich im Tower, aber das ändert nicht viel. Museum ist Museum. Im Übrigen, wir wollen unserer lieben Ebba nicht unser schönes Schloss verleiden, unser schönstes und mein Lieblingsschloss dazu, denn ich habe durch viele Jahre hin immer gute Tage darin verlebt. Und wie es auch sein mag, gruselig und gespenstig oder nicht, du, liebe Ebba, sollst es wenigstens sicher darin haben, denn ich habe mich für deine Unterbringung im Turm entschieden. Im Turm. Allerdings im Turm, aber nicht in einem Turm mit Schlangen, denn unter dir wird ein schwedisches Mädchen wohnen und über dir Holk, ich denke, das wird dich beruhigen. Und jeden Morgen, wenn du ans Turmfenster trittst, hast du den schönsten Blick auf See und Stadt und auf den Schlosshof und alles, was ihn umgibt. Und wenn sich meine Wünsche erfüllen, so sollst du glückliche Stunden in deinem Turmverlies verleben. Ich weiß auch schon, was ich dir als Julklapp beschere. Während sie noch so sprachen, waren sie bereits bis weit über die Nordostecke des Furesees hinaus und näherten sich auf der fast geradlinigen Chaussee, deren Ebereschenbäume hier und da noch in roten Fruchtbüscheln standen, mehr und mehr dem Ziel ihrer Reise, Schloss Frederiksborg. Was zunächst sichtbar wurde, war freilich nicht das Schloss selbst, sondern das dem Schlosse vorgelegene Städtchen Hilleröd. Und als sie bis dicht heran waren und schon zwischen den Mühlen und Scheunen des Städtchens hinfuhren, begann ein schwaches Schneetreiben. Aber eine Brise, die sich plötzlich aufmachte, vertrieb die Schneeflocken wieder. Und als der Wagen der Prinzessin auf den Hilleröder Marktplatz hinauffuhr, klärte sich's mit einem Male auf und ein Stück blauer Himmel wurde sichtbar, darunter ein verblassendes Abendrot. Inmitten dieses Abendrots aber stand das hohe, turmreiche Schloss Frederiksborg und spiegelte sich still und märchenhaft in einem kleinen, vorgelegenen See, der den schmalen Raum zwischen dem Städtchen und dem Schloss ausfüllte. Hinter dem Schloss lag der Park, der mit einigen vorgeschobenen Bäumen von links und rechts her bis an den See herantrat, herrliche Platanen, deren vom Herbstwind abgeschüttelte Blätter zahlreich auf der stillen Seefläche trieben. Inzwischen war auch der zweite Wagen herangekommen und Holk, der sich, weil auf Landfahrten alles erlaubt sei, wohlweislich den Platz neben dem Kutschersitze gewählt hatte, sprang jetzt herab, um an den Wagenschlag der Prinzessin zu treten und ihr auszusprechen, wie ländlich idyllisch dieser Marktplatz und wie schön der Anblick des Schlosses sei. Worte, die der Prinzessin sichtlich wohltaten und einer gnädigen Antwort gewiss gewesen wären, wenn nicht im selben Augenblicke von einem dem Platz zunächst gelegenen Hause her ein anderer Herr ebenfalls an den Wagenschlag der Prinzessin herangetreten wäre. Dieser andere war Pastor Schleppegrell von Hilleröd, ein stattlicher 50er, der seine Stattlichkeit durch seinen langen Predigerrock noch um ein erhebliches gesteigert sah. Er küsste der Prinzessin die Hand, aber mit mehr Ritterlichkeit als Devotion und betonte dann seine Freude, seine Gönnerin wiederzusehen. »Sie wissen, dass es ohne sie nicht geht«, sagte die Prinzessin. »Und ich habe hier auf ihrem immer noch entsetzlich zugigen Marktplatz, denn es weht wieder von allen vier Seiten her, bloß halten lassen, um mich ihres Besuches, und zwar für heute Abend noch, zu versichern. Aber ich vergesse, die Herren miteinander bekannt zu machen. Pastor Schleppegrell, Graf Holk.« Beide verneigten sich. »Und seien Sie, lieber Pastor, bei Geduld und guter Laune. Graf Holk ist übrigens Genealog, also Bruchstück eines Historikers, und wird Ihnen als solcher und als ein vorzüglicher Frager, der er ist, Gelegenheit zu gelehrter Unterhaltung bieten. Denn man unterhält sich am besten, wenn man gefragt wird und antworten kann. Dass ich selber neugierig bin, wissen Sie, für etwas Besseres mag ich meine Fragelust nicht ausgeben. Und bringen Sie die liebe Frau mit. In Hilleröd und Frederiksborg schmeckt mir der Tee nur, wenn ihn mir meine liebe Freundin aus dem Pastorhause präsentiert. Ja, Ebba, das ist nun mal so. Darin musst du dich finden und darfst nicht eifersüchtig sein. Aber ich ertappe mich wieder auf einer zweiten Unterlassungssünde. Pastor Schleppegrell, Fräulein Ebba von Rosenberg.« Der Pastor begrüßte das Fräulein und versprach nicht nur zu kommen, sondern auch seine Frau mitzubringen. Und gleich danach setzte sich die Fahrt vom Marktplatz aus nach dem Schlosse hin fort, nachdem Holk, der Aufforderung der Prinzessin gehorchend, für die verbleibende kurze Strecke den Rücksitz des Wagens eingenommen hatte. Hier saß er neben Ebba, der Schimmelmann, gegenüber und fühlte sich angeregt genug, um noch den Versuch einer Konversation zu machen. Pastor Schleppegrell hatte etwas Imponierendes in seiner Erscheinung und dabei doch eine Gemütlichkeit, die das Imponierende wieder dämpft. Ich habe wenig Menschen so ruhig und so sicher mit einer Prinzessin sprechen sehen. Ist er ein Demokrat oder ein Dissenter-General? Nein, lachte die Prinzessin. Schleppegrell ist kein Dissenter-General. Aber er ist freilich der Bruder eines wirklichen Generals, der Bruder von General Schleppegrell, der bei Idstedt fiel. Vielleicht zu rechter Zeit, denn Demesa übernahm das Kommando. Ach, sagte Holk. Also daher? Nein, lieber Holk, auch nicht daher. Ich muss leider noch einmal widersprechen. Das, was Sie seine Sicherheit nennen, hat einen ganz anderen Grund. Er kam mit 20 Jahren an den Hof als Lehrer, sogar als Religionslehrer, verschiedener junger Prinzessinnen. Und das andere können Sie sich denken. Er hat zu viel junge Prinzessinnen gesehen, um sich durch alte noch imponieren zu lassen. Übrigens sind wir ihm und seiner klugen Zurückhaltung zu großem Danke verpflichtet, denn es lag dreimal so, dass, wenn er gewollt hätte, er jetzt mit zur Familie zählen würde. Schleppegrell war immer sehr verständig. Nebenher habe ich nicht den Mut, den Prinzessinnen von damals einen besonderen Vorwurf zu machen. Er war wirklich ein sehr schöner Mann und dabei christlich und ablehnend zugleich. Da widerstehe, wer mag. Holk erheiterte sich, Ebba mit ihm, und selbst über die Züge der Schimmelmann ging ein Lächeln. Man sah, die Prinzessin war in bester Stimmung und nahm es als ein gutes Zeichen der Tage, die bevorstanden. Und während man noch so plauderte, fuhr der Wagen über ein paar schmale Brücken in den Schlosshof ein und hielt gleich danach vor dem Portale von Frederiksborg.
NDR Kultur am Abend vorgelesen. Sie hörten die 12. Folge aus dem Roman Unwiederbringlich von Theodor Fontane. Es las Gerd Westphal. Diese Folge finden Sie ab sofort 7 Tage im Internet unter ndr.de/kultur sowie auch über unsere NDR Kultur-App. Morgen um 22.30 Uhr können Sie die Fortsetzung hören.
NDR Kultur. Play Jazz.
Ehepaare im Jazz sind nicht selten. Da kann man 2 Fliegen mit einer Klappe schlagen und dabei doppeltes Risiko eingehen. Denn bei Zwistigkeiten in der Band, da kann das ganz schnell ausarten und umgekehrt natürlich auch. Erstaunlicherweise sind dabei die Brexit-Briten eher positive Vorbilder. Es gibt und gab dort eine ganze Reihe von Ehepaaren im Jazz, die es miteinander ausgehalten haben, persönlich und musikalisch. Cleo Lane und John Dankworth, Kate und Mike Westbrook, Julie und Keith Tippett, Norma Winston und John Taylor und natürlich Barbara Thompson und John Heisman. Der Schlagzeuger und die Saxophonistin spielten zusammen in ihren eigenen Bands Colosseum und Paraphernalia, aber auch in der Band der Bandleader, dem United Jazz and Rock Ensemble und mit der NDR Big Band. Zu beider jeweils 80. Geburtstag gibt's heute aus einem Konzert vor ziemlich genau 32 Jahren zu hören, vom 18. Juni 1992 nämlich. Dazu begrüßt sie Henry Altmann.